Jesus Christus ernst nimmt. Das gilt ganz gewiss auch von der großen und ehrwürdigen russisch-orthodoxen Kirche. Wir dürfen nicht meinen, sie sei einfach nur erstarrt in einem Liturgismus, in Segensgebärden, in Polschlagen. Nein, diese Kirche war auch in der furchtbaren Zeit des Mongolensturms im 13. Jahrhundert, als die Horden des Genghis Khans über das große Reich hinwegbraust, nach Osten bis nach China und im Westen bis nach Liegnitz, wo das deutsche Ritterheer umkam. In jener furchtbaren Zeit war die russisch-orthodoxe Kirche in aller Schwachheit, in aller Armut, der einzige Ort, an dem sich Menschen festklammern konnten. Es war auch das einzige Ferment der Gesundung für dieses Volk mit seinen vielen Völkerschaften. Nun, manche sagen, in der russisch-orthodoxen Kirche wird auch Liturgie ernst genommen, ist ein äußerlicher Gottesdienst mit Kniebeugen und Segensgebärden und Kreuzschlagen. Eine unverständliche Liturgie, unverständliches Singen, so schön es ist. Aber in jener Ikonenwand, in jener Bilderwand, die das Allerheiligste der Kirchen und Kapellen vom Raum der Gemeinde trennt, steht im Mittelpunkt immer eine Jesusdarstellung. Vielleicht die Maria mit dem Jesuskind, aber auch Jesus als der nährende Jesus im Abendmahl mit seinen Jüngern. Christus wird in dieser Kirche ernst genommen. Wir kennen den Ostergruß der russisch-orthodoxen Kirche. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber es ist eine Sache, dass man Jesus Christus ernst nimmt, ist ganz wichtig. Aber es ist ein eigenartiges Wirkgesetz der Kirche Jesu Christi, der Gemeinde Jesu, dass Leben nur dort wächst, wo die Bibel ernst genommen wird. Nun hatte die russisch-orthodoxe Kirche bis ins letzte Jahrhundert hinein nur Bibelausgaben in dem Altslawisch, das eigentlich nicht einmal die Mönche, die es verlesen haben, verstanden haben, verstehen konnten. Und es gab eine Zeit, die uns wichtig ist, auf die wir unser Interesse heute wenden wollen, als die Bibel plötzlich übersetzt wurde in die Sprachen, die in Russland gebräuchlich sind und in vielen Völkerschaften. Als die Bibel gedruckt und verbreitet wurde, es waren in den Jahren zwischen 1818 und 1824, war ein ganz großes Erwachen in jener russisch-orthodoxen Kirche. Und umso bedauerlicher war es, als dieses Erwachen dann plötzlich hart abgestoppt wurde. Und erst in diesen Tagen freuen wir uns darüber, dass in Moskau wieder eine russische Bibelgesellschaft ins Leben gerufen werden konnte, nachdem in den letzten Jahrzehnten eigentlich Bibel nur auf geheimnisvollen und verborgenen Wegen in das russische Riesenreich hineingeschmuggelt werden konnten. Um das alles zu verstehen, müssen wir einen Blick hineintun in die Zeit des Zaren Alexander I. Er hat regiert von 1801 bis 1825. Er war der Sohn des Zaren Paul I., der um 1800 Zar war und dann ermordet wurde. Ein überaus liebliches Bild des Malers von Kügelwen zeigt die Zarenfamilie im Schlosspark von Pawlowsk. Dieses Schlösschen vor den Toren von St. Petersburg war angelegt worden durch den Zaren Paul und vor allem gestaltet worden durch seine Gattin, die liebenswerte ehemalige württembergische Prinzessin Maria Fedorowna. Zar Paul muss ein überaus merkwürdiger Mann gewesen sein. In seinem Wesen sehr karg. Er hatte Angst vor Menschen. Sein Benehmen grenzte an Wahnsinn. Er hat sich eingeschlossen. Er benahm sich wie Friedrich der Große, den er sehr verehrte. Bis hinein in die Uniform wollte er sein wie Friedrich der Große. Und das ganze Familienleben in Pawlowsk war gestaltet durch die Sophie Dorothee, die nach ihrer russischen Taufe den Namen Maria Fedorowna bekommen hatte. Aber die liebenswerte Stimmung auf dem Familienbild täuscht, wie ein schwarzer Schatten stand über der ganzen Familie Katharina die Große. Sie wollte eigentlich nicht, dass ihr Sohn Paul I. überhaupt Zar wird. Sie traute ihm das gar nicht zu. Sie wollte ihn übergehen und wollte, wenn es nach Katharina gegangen wäre, dann wäre Alexander, der Großfürst, der Älteste aus der Familie, sofort Zar geworden, unter Umgehung des Vaters. Darum hatte Katharina schon sehr früh den von ihr geförderten Alexander der Mutter weggenommen.
Die ehemals schwäbische Prinzessin war der Katharina der Großen viel zu bieder, viel zu prüde, viel zu weiblich, mütterlich. Sie wollte den Alexander in einem anderen Geist erziehen. Maria Fedorowna hat in Pawlowsk durchgesetzt gehabt, dass jeder Morgen begonnen wurde mit einem Morgensegen für die Familie. Aber das war alles der Katharina der Großen zu bieder, zu frömmlerisch. Sie übergab zwar zuerst Alexander und seinen Bruder Konstantin der Gräfin Liefen aus dem Baltikum, die eine fromme Frau war, aber bald danach übergab sie die Erziehung einem sehr aufgeklärten französisch-schweizerischen Erzieher, bei dem Alexander all das vergessen sollte, was er an frommen biblischen Einflüssen von seiner Mutter mitbekommen hatte. Zum engsten Freundeskreis von Alexander und Konstantin, den beiden Zarensöhnen, gehörte der junge Fürst Alexander Nikolajewitsch Galitzin, der zwar 3 Jahre älter als Alexander war, aber als begabter junger Mann in Formen großartig im kaiserlichen Pagenchor erzogen, unter dem Wohlgefallen der Kaiserin Katharina hatte er all die großen Feste im taurischen Palais miterlebt, auch zusammen veranstaltet von dem Geliebten der Katharina, dem Fürsten Potjemkin. Er hat das großzügige Leben dieser Fürst Galitzin mitgemacht, das großzügige Leben, das am Thron herrschte. Und im Pagenchor gab es auch nicht viel geistliche Einflüsse. Und dann kam jene Nacht im Jahr 1801. Zar Paul I., überaus misstrauisch, auch gegenüber seinen engsten vertrauten Offizieren, hatte sich eingeschlossen in seinem Schloss, dem heutigen Ingenieurspalais, in der Hoffnung, sicher zu sein gegen Angriffe, gegen eine Entmachtung. Aber genau dort geschah es in dieser Nacht mit viel Stimmen, mit viel Lärm. Maria Fedorowna, die Gemahlin, war in ihrem Zimmer eingeschlossen. Eine Wache war vor ihrem Zimmer postiert. Auch Alexander war eingeschlossen. Wie weit er von dem Ermordungsplan seines eigenen Vaters wusste, können wir nicht sagen. Sicher hat Alexander davon gewusst, dass Zar Paul I. entmachtet werden sollte. Es ging auch nicht länger weiter mit dem fast wahnsinnigen Zaren Paul I. Aber Alexander litt später schwer darunter, dass er mitschuldig war an der Ermordung seines Vaters, die in jener Nacht stattfand. Und dann wurde der junge, schmächtige, schon in seiner Jugend schwerhörige und auch misstrauische Alexander zum Zaren ausgerufen, zum Zaren aller Reußen, aller Russen, Herr über das große, zerrissene Reich, dessen Zukunft unsicher war. Als er 17 Jahre alt war, hatte man ihn, die damals 15-jährige badische Großherzogstochter Elisabeth, angetraut, die ihm keine rechte Gefährtin sein konnte. Kein Wunder, dass Alexander sich danach sehnte, auch Freunde um sich zu haben. Er berief den inzwischen in Moskau lebenden, alle Freuden des Lebens genießenden Fürsten Nikolajewitsch Alexander Galitzin an seine Seite. Er berief ihn aus Moskau nach St. Petersburg zurück und fragte ihn, welchen Posten würde er denn gerne einnehmen? Fürst Galitzin erwiderte, ich habe keinen anderen Wunsch, als seine Majestät täglich sehen zu dürfen, um mich an seinem Anblick zu erfreuen und ihn in trüben Stunden aufzuheitern. Offenbar gab es das oft, solche trübe Stunden für den jungen Monarchen. Der Kaiser dankte lächelnd und übertrug ihm schon bald verantwortungsvolle Aufgaben. Er sollte anderen Ministern zuarbeiten. Dabei zeigte Galitzin so viel Geschick, dass auch andere Minister auf ihn aufmerksam wurden und Zar Alexander I. große Pläne für seinen Freund Fürst Galitzin hatte. Die Gelegenheit kam, als der Oberprokur, der Hauptverantwortliche, staatliche Verantwortliche für den Heiligen Synod, für die oberste Behörde der russisch-orthodoxen Kirche in Ungnade gefallen war. Bei einem ganz privaten Diner mit dem Kaiser im taurischen Palais sagte der Kaiser über den Tisch hinweg, plötzlich das Gespräch unterbrechend, höre Alexander Nikolajewitsch, ich habe Absichten auf dich. Fürst Galitzin antwortete, ich stehe eurer Majestät zur Verfügung. Als er dann jedoch hörte, dass ihn der Zar zum Oberprokur des Synods machen wollte, zum entscheidenden Religionsminister, da sagte Galitzin: Eure Majestät, das geht nicht. Euer Majestät kennen meine religiöse Überzeugung und meine Lebensweise. Doch der Kaiser blieb hart, du magst sagen, was du willst, du wirst Oberprokur werden. Galitzin war so ehrlich, dass er wusste, wenn ich der verantwortliche Religionsminister werde für die große russisch-orthodoxe Kirche, dann muss ich mich ein wenig mehr als bisher geistlichen Anliegen zuwenden. So las er zu Beginn das Neue Testament, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, und es ging ihm offensichtlich zu Herzen. In Petersburg fiel auf, dass Galitzin sich immer mehr von glänzenden Gesellschaften zurückhielt. Er hat ein angeborenes Gefühl für das Angemessene, das verbot es ihm, ein Weltmann zu bleiben und zugleich der staatliche Repräsentant für die Kirchen zu sein. Aber dahinter müssen wir Gottes Hand sehen, der offenkundig auf diese Weise den ehemaligen Lebemann zu einem Werkzeug für Gottes Reich in Russland machen wollte. Mit Eifer stürzte sich Galitzin auf die Aufgaben, vor allem für die Verbesserung der Ausbildung der Priester. Es wurden 3 geistliche Akademien für den höheren Klerus gegründet, die Schulen für den niederen Klerus wurden verbessert und Galitzin stieg unaufhaltsam auf. Er bekam 1910 die Leitung der Oberverwaltung der geistlichen Angelegenheit, auch für fremde Konfessionen und Religionen. Dazu verwaltete er seit 1816 das Ministerium der Volksaufklärung, also sozusagen das Bildungsministerium, aus dem dann 1818 das Gesamtministerium von Kultus und Volksaufklärung wurde. Aber Entschuldigung, jetzt sind wir der Zeit schon weit vorausgeeilt. 1812 kam für Russland der große Einbruch. Napoleon war in Russland einmarschiert. Napoleon wollte damals eine Einigung des gesamten Europas unter französischer Oberherrschaft. Das, was wir heute erleben, das vereinte Europa, war schon längst von Napoleon vorgebahnt und vorgeplant und er wollte es mit Gewalt erzwingen. Sein Feldzug gegen Russland führte ihn bis nach Moskau. Beim Rückzug der russischen Truppen wurde Moskau in Brand gesteckt und brannte ganz nieder. Kein Wunder, dass der Zar Alexander in verzweifelter Stimmung war. Eines Morgens betrat er in trüber Stimmung das Dienstzimmer seines Jugendfreundes, des Grafen Galitzin. Dort fand er auf den Tischen aufgeschlagenes Buch, es war die Bibel. Er las die Stelle aus Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Davon war der Zar zutiefst beeindruckt. Er sagte, damit kann man leben. Er hatte keine eigene Bibel. Er lieh sich von seiner Frau eine Bibel aus, denn die russische kirchenslawische Bibel war nicht zu verstehen, während die Badener Großherzogstochter eine Bibel hatte, die verstanden werden konnte. Und über dem Lesen der Bibel erfuhr der Zar Alexander an sich selbst, welchen Trost die Bibel geben kann. Später erzählt der Erweckungsmann Jung Stilling, auf dem Schreibtisch des Zaren liegt eine Bibel, die so zerlesen ist vom täglichen Gebrauch, wie es bei uns zu Hause ein Schulbuch ist. Kein Wunder, dass der Zar dieses Buch, das ihm zur Trost und zur Hilfe wurde, zur Lebenskraft auch seinem russischen Volk schenken wollte. Am 6. Dezember 1812, also an demselben Tag, als Napoleon von Wilna aufbrach, um auf schnellstem Weg aus Russland heraus nach Paris zu fliehen, unterzeichnete Zar Alexander das Dekret, das die Gründung einer Bibelgesellschaft in Russland befahl. Die Begründung heißt, seine kaiserliche Majestät hat sich aus eigener Erfahrung davon überzeugt, dass das Lesen der Heiligen Schrift für die Menschen eines jeden Standes nützlich ist, dazu Fortschritte in Frömmigkeit und guten Sitten zu machen, auf denen das Wohl der Menschen und der Völker gegründet ist. Gut gemeint, aber die ganze Tiefe der biblischen Wahrheit war da noch nicht erfasst. Zu einer entscheidenden Vertiefung dieses Glaubens kam es bei Alexander durch die Begegnung mit der deutschen baltischen Baronin Juliane von Krüdener. Sie wird oft in der Literatur dargestellt als eine etwas exaltierte Frau, das war sie sicher auch. Sie hat am Ende ihres Lebens manche ihrer Prophezeiungen als Fehler selbst erkannt, aber sie war es, die dem Zaren Alexander zuerst bei einer Begegnung in Heilbronn und dann während einer länger dauernden Begegnung die durch mehrere Wochen hindurch ging, in Heidelberg dazu half, in die Tiefe eines biblischen Glaubens vorzustoßen. Sie sagte ihm in Heilbronn im Juni 1815, Majestät, Sie haben sich dem Gottmenschen Jesus noch nicht so genaht wie ein Verbrecher, der kommt, um Gnade zu bitten. Sie haben noch nicht Gnade empfangen von dem, der allein die Macht hat, Sünden zu vergeben. Sie sind noch in ihren Sünden und haben sich noch nicht vor Jesus gedemütigt und geschrien, Gott sei mir Sünder gnädig. Darum haben Sie keinen Frieden. Hören Sie doch auf meine Stimme, auf die Stimme einer Frau, die auch eine große Sünderin gewesen ist, die aber beim gekreuzigten Jesus Vergebung der Sünden empfangen hat. Alexander verbarg sein Gesicht in den Händen, vergoss reichlich Tränen. Frau von Grüdern erschrak über ihren eigenen Freimut. Sie entschuldigte sich für ihre Kühnheit und Heftigkeit. Aber der Zar versicherte ihr, nein, Madame, fahren Sie fort. Ihre Worte sind Trost für meine Seele. Von dieser Stunde an suchte der Zar immer wieder die Nähe von Frau von Grüdener in Heidelberg und später auch in Paris. Frau von Grüdener war dabei, als Alexander die große Siegesparade in Paris abnahm. Sie war sozusagen der Siegesengel des russischen Heeres, die Prophetin der Heiligen Allianz. Denn das war nun die Vision des Alexander, dass nach dem Sieg über den teuflischen Napoleon die Mächte Preußen, Russland und Österreich sich vereinigen könnten zu einer Heiligen Allianz. Der Glaube an Jesus Christus, den König aller Könige, sollte sich bewähren, auch bei politischen Überlegungen und Beschlüssen. Nur so könne man zu einer Welt von Gerechtigkeit, Liebe und Frieden kommen. Schließlich sei das christliche Volk dem Wesen nach eins, wenn es auch in Nationen unterschieden sei. Das christliche Volk habe letztlich keinen anderen Herrscher als Jesus. Ihm sei alle Macht zu eigen und in ihm liegen verborgen alle Schätze der Liebe, der Erkenntnis, unendlicher Weisheit. So hat Zar Alexander I. formuliert in der kühnen Hoffnung, man könnte noch einmal Russland neu evangelisieren und man könnte durch dies evangelisierte Russland zusammen mit Österreich und mit Preußen ganz Europa noch einmal zu einem christlichen Europa machen. Das entscheidende Mittel dazu war die Bibel, nichts anderes als die Bibel. Wie gesagt, als Napoleon in Russland einmarschiert war 1812, hat die große vaterländische Not ein religiöses Suchen hervorgerufen. Für die neue geistliche Bewegung wurde Fürst Galitzin der berufene Führer. 1812 bestimmte ihn der Zar zum Präsidenten der neu gegründeten russischen Bibelgesellschaft in St. Petersburg. Sie wurde unter entscheidender Mithilfe der British and Foreign Bible Society in London aufgebaut, also der Mutter aller europäischen Bibelgesellschaften. Dort in London hieß es, wenige Jahre später, wie tröstlich sind die Aussichten, die Sie uns geboten haben. Wir können von nun an gewiss sein, dass die Religion in diesem ungeheuren Land Russland bald in ihrer Reinheit wiederhergestellt sein wird. Und dies allein aufgrund der Verbreitung der Heiligen Schriften, die in den verschiedenen Sprachen und Dialekte, die in diesem riesigen Reich gesprochen werden, übersetzt worden sind. Zur Erklärung, innerhalb von wenigen Jahren war die Bibel in 43 in Russland gebräuchliche Sprachen übersetzt worden. Aber weiter, was damals Pastor Watson in London gesagt hat, ja, zu den Heiden müssen wir noch Missionare senden, die die Bibel erklären, aber überall, wo es Christentum gibt, und sei es auch in etwas entstellter Form wie in Russland, kann und muss die einfache Lektüre der heiligen Bücher genügen, um den Glauben wieder aufzurichten. Die Verbreitung der Bibel allein kann die griechisch-orthodoxe Kirche wiederherstellen und sie aus ihrem gegenwärtigen Verfall befreien. Die Gewölbe des Tempels stehen noch. Die Bibel wird das Feuer auf den Altären schnell wieder zu entzünden wissen. Die Verbreitung der Bibel hat in der katholischen Kirche unsere herrliche Reformation hervorgebracht und uns den Protestantismus geschenkt, mit all dem Glück und den Segnungen, deren Quelle er ist. Wir können heute nur hoffen, dass wir die griechisch-orthodoxe Kirche, also die russisch-orthodoxe Kirche, bald im Besitz der gleichen Vorteile sehen werden. Die freie Verbreitung der Wahrheit wird die russische Kirche über ihre Irrtümer aufklären, den Glauben ihrer Glieder beleben und ihre Einheit stärken. Wie süß und tröstlich ist diese Hoffnung für die Freunde der Menschheit. Die Reformation wird dieses von der Vorsehung erwählte Reich gleich sein der aufgehenden Sonne, die mit gleichem Licht erleuchtet die Hütte Sibiriens und die Paläste der Zaren, wo der Weiseste und der Mächtigste unter den Herrschern heute nachsinnt über die Durchführung dieser großen und heiligen Reform. Diese Worte waren ja dem Grund nach völlig richtig. Sie waren sicher auch gut gemeint, aber durch den Klerus der griechisch-orthodoxen Kirche, der zuerst mit sehr vielen Bischöfen und Metropoliten die Übersetzung und Verbreitung der Bibel durch die Bibelgesellschaft und ihre Zweiganstalten gebilligt und mitgetragen hatte, musste diese Einstellung als Demütigung verstanden werden, als unberechtigte Einmischung von außen hinein in das Zarenreich. Bei allen achtungsvollen Worten über den Zaren konnte es so erscheinen, als ob der Zar fast so etwas wie eine Marionette an den Fäden anderer Gruppen und Kirchen gewesen wäre. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass nicht nur Einwirkungen von außen da waren, sondern der entscheidende Mann in Russland als entscheidender Religionsminister und Bildungsminister war Fürst Alexander Nikolajewitsch Galizin. Und nun stellen Sie sich einmal diesen Fürsten vor. Nach einer unglücklichen Liebesgeschichte in seiner Jugendzeit blieb er unverheiratet. Er war klein von Statur, aber umso auffallender war sein lebhaftes Wesen. Sein Gesichtsausdruck machte deutlich, dass er an allem Anteil nahm. Seine Augen waren wach und sahen doch zugleich fast schwermütig aus. Darüber war die hohe Stirn mit dem etwas gelichteten Stirnhaar. Der Mund war immer zu einem Lächeln bereit, das aber weit weg war von allem Zynismus oder gar Menschenverachtung. In der Hand hatte er meist neben all seinen Verhandlungen wie zum Spielen eine Tabatiere, eine Tabaksdose. Er war ein Hobbysammler von Tabaksdosen. Er war stets sorgfältig gekleidet, fast immer in einem gar nicht mehr sonst so üblichen grauen Frack. Wenn er schon in der frühen Morgenfrühe an der Arbeit war, trug er anstelle des Fracks einen seidenen Schlafrock und war unter dem Schlafrock schon völlig angekleidet, von den Seidenstrümpfen bis hin zur Krawatte, damit er, wenn er zum Kaiser gerufen werden würde, sofort in seine Uniform oder in den Frack schlüpfen könnte, um ganz rasch bei Hof zu sein. Diesem Fürsten Alexander Nikolajewitsch Galizin war klar, dass es neben der Bibel auch bevollmächtigte, im Glauben gegründete und glaubenweckende Verkündiger braucht, die die Bibel erklären, aus denen deutlich wird, dass Bibel sich umsetzt in Glaube und Leben. Über den bayerischen Religionsphilosophen Franz von Schubert suchte er Kontakt nach gläubigen Pfarrern in Deutschland. Besonders wichtig für die Aufgabe schien ihm die sogenannte Allgäuer Erweckungsbewegung, die unter katholischen Priestern ausgebrochen war. Geistlich der wichtigste Mann war Martin Boos mit seiner Parole Christus für uns, Christus in uns, Christus mit uns. Mit dieser Parole hat er sehr viele evangelische Geistliche beeinflusst. Schubert hat unter dieser Allgäuer Erweckungsbewegung nach Pfarrern gesucht, die er für Verkündigungsaufgaben nach St. Petersburg und nach Russland abwerben könnte. Der erste war Ignaz Lindl, der zwar noch katholischer Priester, völlig evangelisch predigte. Er konnte das tun in der Malteserkapelle in St. Petersburg, die zurzeit ganz herrlich wiederhergestellt wird. Es war sozusagen eine interkonfessionelle Kirche, die gar nicht der russisch-orthodoxen Kirche gehörte, auch nicht der katholischen Kirche. Da er nominell noch katholischer Priester war, war es möglich, dass er dort predigte, aber seine Verkündigung zog hunderte, ja tausende von Menschen an. Und als der Zar ihn dann bestimmte, zum katholischen Propst von Odessa, hat Ignaz Lindl seinen Freund Johann Baptist Gostner nachgeholt, der eine wirkliche Erweckungsbewegung in St. Petersburg unter Hoch und Nieder ins Leben rufen konnte. Aber all diese Aufbrüche blieben nicht ohne Folgen. Während zuerst eine Fülle von Bischöfen und Metropoliten der russisch-orthodoxen Kirche die Bibelbewegung mitgetragen hatte, im Laufe der Zeit wurden innerhalb weniger Jahre, innerhalb von 10 Jahren, 704.000 Bibeln in den 43 verschiedenen Sprachen gedruckt und verteilt. Wie gesagt, der höhere Klerus hat diese Bewegung unterstützt, aber es war dann der niedere Klerus von meist einfachen, bornierten Mönchen, die in der neuen Bewegung eine Konkurrenz für die russisch-orthodoxe Kirche sahen.
Repräsentant des Widerstands gegen Galizien und die ganze Erwägungsbewegung war Foti. Er war Archimandrit, also leitender Geistlicher eines Klosters bei Novgorod. Er war eigentlich noch junger Mann, ebenso ungebildet wie eingebildet. Wegen Kränklichkeit hat er nicht einmal seinen vorgeschriebenen Lehrkurs in der geistlichen Akademie absolviert, aber durch sein strenges Fasten und durch einen religiösen Fanatismus war er bei älteren Damen der Gesellschaft in Geruch besonderer Heiligkeit geraten, wie später dann bei dem Mönch Rasputin. Schon das Äußere von Foti hatte nichts Empfehlendes. Ein Zeitgenosse sagt, sein Gesichtsausdruck verriet weder besondere Geistesgaben noch Herzensgüte. Er trug den Kopf nach vorn gebückt und schielte von unten nach oben, niemandem in die Augen schauend. Foti legte Wert darauf, den Kaiser selbst kennenzulernen. Bevor er dem Kaiser begegnete, warf er sich auf die Knie, bekreuzigte sich selbst, bekreuzigte den Raum und den Kaiser, wie wenn er böse Mächte vertreiben wollte, und dann segnete er den Kaiser und dann versuchte er eindringlich dem Zaren klarzumachen, in deinem Reich gibt es Feinde, es gibt Feinde der heiligen Kirche und der Monarchie, die immer stärker werden. Zur Benachteiligung des Glaubens errichten sie geheime Gesellschaften. Gegen diese Geheimfeinde muss man auch ganz geheim, vor allem plötzlich verfahren, um sie unschädlich zu machen. Immer wieder fiel dabei Foti auf die Knie vor dem Zaren und bekreuzigte sich und den Zaren. Befremdlich war, dass der Zar so beeindruckt war, dass er beim Abschied auf die Knie fiel und sagte, lege deine Hände auf mein Haupt, Vater, und bete, dass mir meine Sünden vergeben werden. Die Gegner Galiziens wie Foti setzten also nicht bei der Arbeit der Bibelgesellschaft ein, die dem Kaiser so am Herzen lag. Sie kritisierten auch Galizien nicht an seinem gewaltigen und weitgespannten Einsatz für die Volksbildung, bei dem Volksschulen bis hin ins entfernte Kamtschatka errichtet wurden, über dem das ganze Volksschulwesen in Russland verbessert wurde. Sie kritisierten auch nicht den sozialen Einsatz von Fürst Galizien mit seiner medizinisch-philanthropischen Gesellschaft, mit dem Aufbau von Gefängnis- und Fürsorgekomitees, mit den Zufluchtsstätten für unheilbare Kranke, mit dem Einsatz für griechische Asylanten, mit seinen Hilfsmaßnahmen angesichts der großen Hungersnot in Weißrussland. Nein, nein, das all das nicht. Sondern sie setzten ein bei den undurchsichtigen Vorgängen, wie denn diese Pfarrer Lindl und Gossner und Fessler berufen waren durch irgendeinen Franz von Schubert von Bayern, wirst du da Zar hintergangen von Leuten. Dazu kam, dass nachdem Ignaz Lindl, der wortgewaltige Prediger von St. Petersburg, nachdem er katholischer Propst von Odessa geworden war, vor allem für die deutschen Einwanderer, die dort in das Wolga-Gebiet einströmten, mit seiner Haushälterin so zusammenlebte, dass man davon ausgehen musste, dass er in ehelicher Gemeinschaft lebt. Leicht wurde es den Gegnern Galiziens mit ihren Verdächtigungen gegen Galizien dadurch gemacht, dass im Windschatten des Fürsten Galizien mystische Schriften und Traktate übersetzt und herausgegeben worden waren. Es wurde behauptet, diese mystischen Bücher enthalten auf jedes Pud Weizenmehl ein Pfund Arsenik. Sie sind empörend, sie reizen zur Revolution. In Russland herrscht eine Verschwörerbande. Der Kaiser Alexander ist das Opfer einer Sekte, sein Minister Galizien ist ein betrogener Betrüger, der die Anweisungen der Bande ausführt und mit allen Mitteln die Revolution befördert. Johannes Baptista Gossner, dem evangelistischen Prediger von St. Petersburg, wurde ein Strick daraus gedreht, dass er sein Buch mit dem Titel Geist des Lebens und der Lehre Jesu Christi in Betrachtungen und Bemerkungen über das Neue Testament mit dem ersten Band über Matthäus und Markus ins Russische hat übersetzen lassen. Zwar hatte er dafür eine Druckgenehmigung von der Zensur bekommen, aber das Manuskript wurde aus der Druckerei gestohlen. Es wurde behauptet, hier würde eine revolutionäre Bewegung unterstützt. Galizien selbst wurde durch den engstirnigen und anmaßenden Mönch Foti bedroht. Wenn du nach wie vor so großzügig deine Oberaufsicht wahrnimmst, wirst du sehen, dass entweder die Erde dich verschlingt oder der Zorn Gottes dich ewiglich heimsucht. Galizien ließ sich nicht gefallen. Er bat um ein Gespräch, das dann am 25. April 1824 im Haus der Gräfin Orlov stattfand. Dabei stand Foti in vollem kirchlichem Ornat an einem Betpult mit dem Kruzifix vor der aufgeschlagenen Bibel. Als Galizien sich ihm näherte, verweigerte ihm Foti den Segen und erklärte, ich werde dich nicht segnen, bis du deinem gottlosen Treiben entsagst und die ausländischen Irrlehrer fortschickst. Der Fürst erwiderte in aller Ruhe, er verfahre in seinen amtlichen Maßnahmen nach dem Willen des Kaisers. Darauf schrie Foti ihn an, So geh doch zum Kaiser, wirf dich vor ihm auf die Knie und erklär dich schuldig, ihn zum Irrtum verführt zu haben. Galitzin, der sonst immer die Ruhe behielt, verlor allmählich über dieser Unverschämtheit die Geduld und fragte Foti, mit welchem Recht nehmen Sie sich heraus, in so befehlendem Ton mit mir zu sprechen? Foti schrie, als Diener der Heiligen Kirche, in deren Namen ich dich wegen deiner Halsstarrigkeit im Übeltun die ewige Verdammnis aussprechen kann. Galitzin verließ den Saal, schlug die Tür hinter sich zu, aber Foti kam ihm nachgelaufen und schrie dem Fürsten, der die Treppe hinabstieg, nach, Anathema, sei verflucht, Anathema! Darauf richtete Foti an den Kaiser ein Schreiben, er erklärte, er habe eine göttliche Offenbarung empfangen, er habe inbrünstig zu Gott gebetet und Folgendes sei ihm geoffenbart worden. Das müsse auch sogleich geschehen. Erstens, Aufhebung des Kultusministeriums und Entlassen einer gewissen Person, gemeint war Galitzin, auch von beiden anderen Ministerien. Zweitens, Aufhebung der Bibelgesellschaft, es seien jetzt genug Bibeln gedruckt. Drittens, Wiederherstellung der Freiheit des Heiligen Synods und Unterordnung des Unterrichts unter die Aufsicht der Geistlichkeit. Viertens, die Entfernung Gosners und aller Methodisten aus Russland. Foti fügt hinzu, Gottes Vorsehung habe ihm für jetzt nichts weiteres geoffenbart, es sei nun Sache des Kaisers, den göttlichen Willen zu erfüllen. Aber das alles genügte Foti nicht. Er brachte den bis dahin unschlüssigen Metropoliten Serafim dazu, dass er um eine Audienz beim Kaiser nachsuchte. Serafim flehte den Zaren an. Er solle doch Russlands Rechtgläubigkeit und Thron schützen. Erstaunt fragt der Kaiser, gegen wen soll ich schützen? Antwort, gegen das Ministerium des Fürsten Galitzin. Danach fiel der Metropolit dem Kaiser zu Füßen, nahm seine weiße Mitra vom Kopf, legte sie dem Kaiser vor die Füße. Der Kaiser sagte, setze er wieder die Mitra auf, er trage sie doch mit solcher Würde. Aber die Folge dieses Besuches war, dass am 15. Mai 1824 der Befehl erging, Fürst Galitzin ist seines Amtes des Kultus und der Volksaufklärung enthoben unter Beibehaltung aller seiner bisherigen Bezüge und der Oberdirektion der Postverwaltung. Zum Präsidenten der Bibelgesellschaft ernannte der Kaiser an Galitzins Stelle den Metropoliten Serafim. Seine Aufgabe bestand darin, diese, wie es hieß, teuflische Einrichtung in aller Stille zu begraben. Gosner wurde des Landes verwiesen, sämtliche erreichbaren Exemplare seines Matthäus-Markus-Buches wurden verbrannt. Ein eiskalter Wintereinbruch hatte alles geistliche Frühlingserwachen absterben lassen. Fürst Galitzin war also nicht dem Schicksal entgangen, das viele frühere Günstlinge oder Vertraute Alexanders betroffen hatte. Obwohl er seinen früheren Einfluss eingebüßt hatte, war er doch das vertraute Verhältnis zu seinem früheren Jugendfreund eigentlich nie unterbrochen. Fortwährend blieb Galitzin in der nächsten Umgebung des Kaisers. Ja, der Kaiser setzte ihn auch dazu ein, dass im Fall seines Todes, den er bald bevorstehend ansah, Fürst Galitzin dafür sorgen sollte, dass nicht sein Bruder Konstantin, den er für die Regierung für unfähig, zu schwach hielt, sondern sein wesentlich jüngerer Bruder Nikolai Zar werden sollte. Wenn das Kaiserpaar verreiste, wurde Galitzin die Oberaufsicht über die kaiserlichen Kinder übertragen. Die kleinen Großfürsten und Großfürstinnen waren ihm sehr zugetan, nannten ihn Onkel. Die württembergische Königin Olga berichtet, sie war die Tochter des auf Alexander folgenden Zaren Nikolai des Ersten. Als meine Eltern im Ausland weilten, blieben wir in Zarskoje Selo, also im Schloss, unter der Obhut des Fürsten Alexander Galitzin, eines alten Familienfreundes und ehemaligen Pagen der Kaiserin Katharina. Sein treues Gedächtnis hatte alle jene Bilder jener Epoche aufbewahrt. Er war unerschöpflich an Anekdoten, verstand gut, sie zu erzählen. Wir wurden nicht müde, ihm zuzuhören. Mittags aß er immer mit uns, klein von Gestalt, in grauem Frack, den Stock in der Hand, ein Flakon mit Ungerwein in der Tasche, so erschien er jeden Dienstag bei meinen Eltern. Er liebte alles Rosenfarbene, er liebte Frauen, die in Hoffnung waren, er liebte Tabaksdosen, die er sammelte. In seinem Haus gab es eine Kapelle, die erhellt war durch eine Kuppel aus gelbem Glas, was sie wie von Sonnenlicht durchglänzt erscheinen ließ. Zurückgezogen von der Welt, stets besorgt um seine Gesundheit, sah ein Kreis von Freunden um sich, die zumeist seine religiösen Neigungen teilten. Auf seine alten Tage beschwor Fürst Galitzin, so berichtet immer noch die Königin Olga von Württemberg aus dem Zarenhaus, seine alten Tage beschwor Fürst Galitzin seine Freunde, ihn zu verständigen, wenn sein Geist nachlasse, damit er sich bei Zeiten ganz zurückziehe. Er hatte Landbesitz auf der Krim und dort endete er seine Tage. Von Blindheit bedroht ertrug er mit christlicher Geduld die Operation des Grauen Stars und lobte Gott aus ganzem Herzen für seine Güte, als er das Meer, die Berge, die Brunnen wieder sah, die er hatte in Kreuzform auf seinem Gut anlegen lassen. Immer wieder kehrte Galitzin von seiner Besitzung Gaspra Alexandria bei Jalta nach Petersburg zurück, um sich dort mit Menschen zu versöhnen, die ihm Schwierigkeiten gemacht hat. Es war seine Absicht, ohne Groll aus dieser Welt scheiden zu können. Am 22. November, also 44 in der Frühe, entschlief Galitzin in seinem 71. Lebensjahr bei völliger Besinnung. Einige Tage zuvor hatte er in Erwartung des Todes sich das heilige Abendmahl reichen lassen. Sein Vertrauter, der Ministerrat Peter von Götze, schließt seinen Bericht über Fürst Galitzin ab mit einer Anekdote. Er sei am Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gewesen, also lange nach dem Tod von Galitzin, als in einer Gesellschaft die Rede auf den Fürsten gekommen sei. Eine Staatsdame, die Fürstin Wolkonskoi, habe gefragt, aber war nicht im Grund genommen ein Heuchler? Ihr wurde jedoch geantwortet, nein, Fürstin, das war er gewiss nicht. Wenn er auch ein Mensch mit menschlichen Schwächen war, so war er doch gewiss ein aufrichtiger Christ mit einem Herzen voll warmer Nächstenliebe. Aber Galitzin war mehr. Der ehemalige Lebemann und Weltmann wurde vom lebendigen Gott als Werkzeug benutzt, um an einigen Stellen den fruchtbaren Boden, das große, weite Feld Russlands aufzupflügen, das zu bestellen bis heute Herausforderung bleibt. Die Wirkung des damaligen Bibelsfrühlings bestand darin, dass die russische Bibelgesellschaft innerhalb von nur 10 Jahren über 700.000 Bibeln in den 43 Sprachen verteilen konnte. Damit hatte sie das entscheidende geistliche Werkzeug gerade den stundistischen Gruppen, vor allem in Südrussland, in die Hand gegeben. Unter der Verkündigung der evangelisch predigenden katholischen Priester Ignaz Lindl, Johannes Gossner, auch Fessler, war zwischen 1818 und 1824 in Petersburg eine geistliche Erweckung ausgebrochen, die lange noch nachwirkte. Und in Südrussland war durch die Gründung des evangelischen Konsistoriums in Odessa und des katholischen Konsistoriums in Odessa, der Folge davon mit der Gründung eines Konsistoriums in Saratow, die Türen aufgegangen für die Verkündigung und Seelsorge unter südrussischen Kolonisten. Viele unnüchterne Hoffnungen waren in kurzer Zeit verflogen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, wo auch siegesgestimmte christliche Parolen vergehen. Darum hatte gerade die Bibelausbreitung, die aus jenem Bibelfrühling in Petersburg stammte, für ganz Russland Bedeutung, auch die aus der schwäbischen Kolossierung erwachsene Stundistenbewegung. Manch einer mag fragen, wie ging es mit Zar Alexander I. weiter? Ein Jahr nach der Entlassung von Fürst Galitzin starb Zar Alexander in Taganrog am Asowischen Meer. Er war lebensüberdrüssig geworden, obwohl er noch gar nicht alt war. Seine Thronnachfolge hatte er unklar vorbereitet. Wie gesagt, er hatte seinen nächstälteren Bruder Konstantin nicht für fähig gehalten, den Zarenthron zu übernehmen, sondern hatte in einem Geheimdokument seinen wesentlich jüngeren Bruder Nikolai eingesetzt. Allein Fürst Galitzin und der Metropolit von Moskau wussten um diese geheimnisvoll vorbereitete Thronnachfolge, die nachher sehr viele Irritationen auslöste. Alexander I. war enttäuscht gewesen und vergrämt, auch wegen des Scheiterns der Heiligen Allianz und auch wegen des Scheiterns der innerrussischen Erweckungspläne. Er hatte immer gedacht, Russland könnte ein Impuls sein, ganz Europa noch einmal christlich zu machen. Aber diese Pläne waren gescheitert an der Macht der russisch-orthodoxen Kirche. Auch spürte Alexander, dass sich in seinem Reich unter Gardeoffizieren, ähnlich wie bei seinem Vater, starker Widerstand regte und dass er mit Ermordungsplänen rechnen musste. Immer wieder hatte Alexander daran gedacht, auf die Krone zu verzichten und sich irgendwo zur Ruhe zu setzen. Punkt. Der Schriftsteller Reinhold Schneider schildert die letzten Tage Alexanders in seiner Erzählung Taganrog. Bei der furchtbaren Sturmwelle, die am 7. November 1824 Petersburg überschwemmte, weckte es das Gewissen Alexanders, der ohnehin schwermütig war, als ein hölzernes Kreuz die Sturmflut herauf gegen den Palast zutrieb. Es streifte an der Mauer des Palastes und blieb schräg unter dem Schlossbalkon liegen. Deutlich war zu hören, wie der Längsbalken des Kreuzes an die Steine schlug. Das war dem Zaren so etwas wie ein zur Buße rufendes Zeichen gewesen. Punkt. Zusammen mit seiner Zarin, die er oft genug betrogen hatte und mit der er sich nur sehr schwer verstand, zog er sich nach Taganrog am Asowischen Meer zur Erholung zurück. Aber dort ist er plötzlich verstorben, wie gesagt wurde, als nämlich die Bolschewisten anlässlich der Revolution von 1917 den in der Peter- und Paulsfestung beigesetzten Sarg von Alexander I. öffneten, fanden sie ihn leer. Punkt. Es ist nicht unmöglich, dass Alexander, wie immer wieder in Russland behauptet wurde, gar nicht in Taganrog seinen Tod gefunden hat, sondern dass er noch lange Jahre unter dem Namen Kusmitsch als büßender Einsiedler in Sibirien gelebt hat. Reinhold Schneider lässt den scheidenden Zaren in der Erzählung Taganrog sagen: Ich will den Weg der Buße gehen. Legte ich die Krone nieder, so hätte ich diese Freiheit der Buße nicht. Immer würde die Welt auf mich sehen, wieder würde sich die Eitelkeit eindrängen in das Werk meiner Buße und es bliebe ein totes Werk. Wenn aber niemand mich kennt und ich durchaus keinen irdischen Lohn zu erwarten habe, so wird mir die Erniedrigung zum Segen sein und vielleicht, das ist meine größte Hoffnung, nicht mir allein, vielleicht werde ich eine Sühne leisten können für das Entsetzliche, das ich meinem Volk zugefügt habe, als ich mein Verbrechen krönte mit einer Krone. Vielleicht, fügt er noch leidenschaftlich hinzu, vielleicht kann ich noch mithelfen an der Erlösung Russlands. Doch das ist viel. Ich soll und will nur eines, büßen und Gottes Willen annehmen. Die Krankheit und der Winter sind mir willkommen. Wenn es möglich ist, so will ich mich in Sibirien verbergen. Ich will unter denen leben, die ich in die Verbannung geschickt habe. Betet für mich, dass Dinge mich nicht verwirren und ich nicht abgedrängt werde von meinem Vorsatz. Es ist ein furchtbarer Auftrag, mit dem Drachen zu kämpfen, der in Russland groß geworden ist. Aber einmal muss doch ein Gläubiger und Reiner mächtig werden. Wir wissen nicht, wie fern er noch ist. Soweit etwa in Skizzen dies, was ich vorhabe über Russland, das einen Einblick gibt in die Bibelbewegung. Das müsste allerdings noch ausgebaut werden. Und das andere Band, das ich mitschicke über Zinzendorf, ist also auch bloß ein Versuch entstanden, aus Ganze sinnvoll ist zum Ausbauen. Ich bitte die Brüder um Beurteilung.